ARD. Talk mit Tees.
Ich habe einmal eine Lehrerin gefragt, warum lesen alle den Knochenmann? Und sie hat aus der Pistole geschossen geantwortet, weil da am wenigsten 6 Szenen drin sind. Meistens ist es so hauptsächlich Unzufriedenheit. Man hat dauernd das Gefühl, dass einem nichts einfällt und dass man halt früher mal ein guter Autor war, aber jetzt ist es vorbei. Das ist so das Grundgefühl. Meistens ist es so, dass reale Dinge in einem Roman erfunden klingen. Und erfundene Dinge klingen wahnsinnig realistisch. Das ist sehr eigenartig.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne die interessantesten Typen ein. Und jetzt ist schon wieder was passiert. Das ist ein typischer Satz und er ist mittlerweile in Österreich zum geflügelten Wort geworden. Der erste Satz seines ersten Erfolgsromans, der in jedem seiner Bredder-Krimis auch wieder auftaucht. Wolf Haas ist mein Gast in dieser Folge. Bekannt also für die Bredder-Krimis, aber auch für experimentelle Romane wie Das Wetter vor 15 Jahren oder Wackelkontakt. Das Typische bei den Brenner-Krimis, das ist ja die originelle Sprache, eine ungewöhnliche Syntax, das Ganze oft im Plauderton gehalten, ein bisschen Schmäh ist dabei und ein Haufen Gedankensprünge, wie zum Beispiel in diesem Satz hier. Und es schaut etwas schön tröstlich aus, Sinn und alles. Und nach einer gewissen Zeit musst du zugeben, es hat gut angefangen, aber jetzt leider Schutt und Asche. Jetzt leider Mord und noch einmal Mord. Jetzt leider sinnlose Zerstörung. Und zum Wetter vor 15 Jahren, das ist zum Beispiel ein Roman, der aus einem fiktiven Interview besteht zwischen einem Journalisten und Wolf Haas selbst, der angeblich einen Liebesroman geschrieben hat. Vor seinem Durchbruch als Autor hat er bereits als Werbetexter gezeigt, wie kreativ Sprache sein kann. Zu seinen bekanntesten Slogans, die er geschaffen hat, zählen zum Beispiel Lichtfahrer sind sichtbarer oder für das österreichische Radio Ö1 gehört, gehört. Wolf Haas ist ein sehr lässiger, freundlicher Typ. Ihr lernt ihn gleich ganz gut kennen und werdet merken, irgendwie ist alles unkonventionell an ihm. Das gilt auch für seinen Schreibtisch. Und irgendwie erfüllt er auch keine Erwartung und macht gefühlt alles anders, als man denkt. Es war eine unglaublich sympathische und auch amüsante Begegnung, als wir uns in Berlin getroffen haben. Und gleich am Anfang muss er einen Begriff auch erst einmal richtig stellen, den ich jetzt eben auch schon verwendet habe. Viel Spaß mit Wolf Haas.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Oder Servus. Wann sagst du guten Tag? In Wien sagt kein Mensch guten Tag, oder?
Ja, aber Servus sage ich eigentlich auch nicht. Ich grüße überhaupt nicht. Hallo ist auch sehr stark verbreitet.
Wolf Haas, Autor der Brenner-Krimis, die ja immer in dieser besonderen Sprache erzählt sind. Außerdem schreibst du immer wieder mal experimentelle Romane, wie Das Wetter vor 15 Jahren oder ganz neu Wackelkontakt jetzt. Schön, dass wir ein bisschen über dieses besondere Buch sprechen können. Auch wenn der Herr Autor, der Herr Schriftsteller nicht so gern über seine Bücher spricht.
Doch, eigentlich spreche ich gern darüber. Ich frage mich, woher dieser Ruf kommt, dass ich nicht gern drüber rede.
Ach, das ist ja interessant. Ich
rede eigentlich gern über Bücher. Und zum Beispiel kann ich gleich sagen, dass ich den Begriff experimentelle Romane ablehne. Ich schreibe natürlich Unterhaltungsromane, die nur ein bisschen anders daherkommen.
Aber das klingt halt nicht wissenschaftlich genug. Ja. Romane, die etwas anders daherkommen.
Also ich wusste nicht, dass ich hier in einer Wissenschaftssendung eingeladen bin.
Ja, man braucht da schon etwas, was ein bisschen hochtrabender klingt. Und das ist experimentell. Es sind auf jeden Fall immer mal wieder so ganz besondere Ideen dahinter. Wir sind in Berlin. Welche Beziehung hast du zu dieser Stadt?
Eine sehr liebevolle Beziehung. Ich fahre oft nach Berlin, besonders wenn es mir in Wien zu heiß ist im Sommer. Dann setze ich mich in Zug. 8 Stunden später habe ich es ein bisschen kühler und halte den Sommer wieder aus.
Lässt sich hier gut schreiben auch?
Sehr gut, ja. Ich habe hier schon oft gearbeitet. Ich arbeite am liebsten zwischen Tür und Angel oder im Zug oder im Treptower Park oder wo auch immer.
Im Treptower Park. Wahrscheinlich der einzige Schriftsteller, der zum Schreiben in den Treptower Park geht, oder?
Naja, da gibt es viele versteckte Ecken und Ich mag es auch, wenn rundherum viel Betrieb ist, wenn die Leute Straßenmusik machen oder irgendwas und ich irgendwo verschwinden kann in der Menge und wo man eigentlich glaubt, da wäre man gestört als Schriftsteller. Aber das Einzige, was mich stört, ist, wenn ich in einer idealen Situation am Schreibtisch zu Hause sitze, da bin ich von vornherein gelähmt, weil ich mir denke, jetzt sollte mir was einfallen. Mhm. Aber wenn die Situation so ist, dass einem eigentlich nichts einfallen sollte, dann passiert es einem oft wider Willen.
Ja, wie viele Ideen hast du unter der Dusche? Denn die Dusche ist der perfekte Ort, um plötzlich Ideen hervorspringen zu lassen.
Naja, nachdem ich schon behauptet habe, dass ich nicht grüße, könnte ich jetzt auch noch sagen, ich dusche nicht. Nein, also Ideen nimmt man ja eigentlich gar nicht so richtig wahr, wenn man sie hat. Eher, wenn sie wiederkehren, denkt man sich, ah, das könnte mich vielleicht wirklich interessieren, dass ich das jetzt nicht gleich wieder vergessen habe. Und dann schreibt man sie einmal irgendwo hin und 5 Jahre später findet man den Zettel wieder. Also so, ach, jetzt habe ich die Idee und das mache ich jetzt, das habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie erlebt.
Ich finde das immer so krass, was für Ideen unter der Dusche kommen. Und zwar hat es wohl auch damit zu tun, dass dieses ganze warme Wasser in der Regel, dass das irgendwie die Hirnrinde so erwärmt, dass da oben die Neuronen anders fließen. Und ich merke das regelmäßig.
Ja,
ich
bin die Wissenschaft unterscheidet Warmwasser- und Kaltwasserromane.
Was ist denn wohl Wackelkontakt? Ist das hier ein Kaltwasserroman? Das ist ein Warmwasserroman. Ja, aber das stimmt. Aber der ist natürlich voller Ideen, so experimentelle Ideen. Und wahrscheinlich ist es eher Warmwasser. Ich finde es aber wirklich interessant. Und zwar mit dem Duschen, weil man so auf andere Sachen fokussiert ist und weil das ein Automatismus ist. Und plötzlich kommen Gedanken, die haben jetzt Raum. Sie kommen automatisch. Ich stelle das fast jeden Morgen oder wann auch immer ich dusche fest, dass plötzlich Gedanken kommen, die ich nicht im Alltag habe.
Und ja, ich habe aber eine These, warum das so ist bei dir, nämlich die Dusche ist der einzige Ort, wo man mal 3 Minuten nicht aufs Handy schaut und dadurch hat man den Geist frei.
Ja, dann könnte man länger und öfter duschen, aber das wird wiederum etwas teuer. Wir haben es jetzt so kurz nach 9 Uhr. Würdest du normalerweise zu dieser Zeit schon schreiben?
Ja, ich schreibe immer am Morgen. Ich stehe auf und setze mich hin, mach mir eine Tasse Kaffee und fange zu arbeiten an, weil mir das hilft, dass ich noch nicht ganz wach bin. Also wenn man ein zu kontrollierter Bürger ist, der schon zu viel weiß über sein Ich und über seine Identität, dann ist man ja gehemmt sozusagen. Aber am Morgen, wenn man noch so richtig in seiner Schmuddelversion ist, dann das ist wahrscheinlich mit der Dusche vergleichbar. Dann fallen einem Dinge ein.
Also der lockere Brennerton, der kann eigentlich nur morgens geschrieben werden zwischen 6 und 8.
Ja, bei mir schon. Danach werde ich so höflich und meine Grammatik erwacht im Gehirn und dann kann ich das nicht mehr.
Ja, aber dann wärst du doch noch besser, wenn du nicht einmal Kaffee trinken würdest morgens.
Ja, das sollte ich vielleicht oder bedenken. Ja, das stimmt.
Also, dann könnten wir unterteilen in Kaffeeromane und Nicht-Kaffeeromane. Entschuldigung. Kennst du das eigentlich, dass man sozusagen, wenn man schreibt, also beim Walken oder auch manchmal beim Joggen, beim Wandern, da ist immer davon die Rede, dass man irgendwann in einen Flow kommt. Gibt es das für dich auch beim Schreiben?
Ja, das gibt's. Und das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich, beim Schreiben. Also das habe ich zum ersten Mal erlebt in meinem ersten Schuljahr, glaube ich, wenn man mal einen Aufsatz schreiben musste. Damals gab es das jedenfalls als Schulaufgabe, einen Abenteueraufsatz zu schreiben oder mein schönstes Ferienerlebnis oder solche Dinge. Und man hat sich dann als Kind hingesetzt und Dinge geschrieben, wo man sich nachher gewundert hat, dass man das jetzt zusammenfantasiert hat. Und ich glaube, dass der Schreibprozess einen in so eine Art meditativen Flow oder so versetzt, wo man nicht mehr so ganz bei sich ist, sondern von dieser Schreibtätigkeit wohin geführt wird.
Wann setzt dieser Flow ein?
Denn selten.
Beim Wandern braucht man nämlich wahnsinnig lange, bis dieser Punkt erreicht ist. Und dann geht alles wie von selbst.
Also bei dem Buch war es so, dass ich eigentlich von einer negativen Erwartung ausgegangen bin. Ich hatte diese Schnapsidee, dass ich gern wollte, eine Romanfigur beginnt, in einem Buch zu blättern und dann geht es plötzlich in dem Buch weiter. Das war meine Grundidee und ich war mir sicher, das kann nicht funktionieren, aber ich hätte so gern, dass es funktioniert. Und ich habe einfach angefangen und jetzt fragen mich alle, ob ich mir da einen wahnsinnigen Plan gemacht habe vorher. Aber ich habe völlig ungeplant drauf losgeschrieben und gehofft, dass ich irgendwo hinkomme. Ja. Und das war wirklich total schön, dass ich immer wieder so in Erwartung, dass ich jetzt bald an die Mauer fahren werde, doch immer noch einen Notausgang gefunden habe. Das ist leider schon eher selten beim Schreiben, so dass es so richtig zu flutschen anfängt. Aber in dem Fall war es so.
Über das Buch werden wir gleich natürlich noch ganz ausführlich sprechen. Ich musste gerade denken an den Satz von Udo Lindenberg, der seine Texte immer sagt, irgendwie im Rausch schreiben, wobei er auch Alkohol natürlich meint, und nüchtern gegenlesen. Das ist so sein Geheimrezept. Im Rausch schreiben, aber nüchtern gegenlesen. Wäre das ein Rezept auch für dich?
Das stimmt, wobei ich habe noch nie was geschrieben unter Alkoholeinfluss, weil ich zu viel Angst hätte, dass ich dann nicht mehr das ohne kann. Aber das Schreiben an sich hat etwas leicht Berauschendes sozusagen. Also ich schreibe auch immer viel mehr, also unverhältnismäßig viel mehr, als dann ins Buch kommt. Man schreibt halt mal sozusagen im Lindenbergschen Sinn im Rausch 4 Seiten und dann in einem nüchternen Zustand sucht man sich den einen Absatz raus, den man brauchen kann.
Was empfindest du beim Schreiben? Also nehmen wir mal an, es läuft und du schaffst so 1, 2, 3, vielleicht auch 4 Seiten an dem Tag. Was geht dir durch den Kopf in dem Augenblick, wenn du schreibst, jetzt erstmal generell gesprochen? Ist das Glück?
Nein, es ist eher, meistens ist es so hauptsächlich Unzufriedenheit. Man hat dauernd das Gefühl, dass einem nichts einfällt und dass man halt früher mal ein guter Autor war, aber jetzt ist es vorbei. Das ist so das Grundgefühl. Aber manchmal merkt man schon, dass einem, in Österreich sagt man, mir geht der Knopf auf. Ich glaube, in Deutschland sagt man eher, der Knoten platzt oder irgend sowas.
Also, wenn der Knoten platzt, dann hatte man vielleicht zuerst mal eine Blockade und plötzlich fängt es an zu laufen, dann platzt der Knoten. Also es ist sehr, sehr positiv gemeint dann.
Ja, genau.
Es ist nicht die Mühe, die man hat und die Angst, die einem im Nacken
sitzt. Das ist der Moment, wo sozusagen der Übergang von der Mühe in das von selber gehen.
Ja.
Aber das Schreiben ist natürlich schon von sehr vielen Über-Ichs blockiert. Man hat ganz viele Regeln im Kopf und selbst aufgestellte Hürden, was man alles nicht machen soll und kann und darf.
Wie zum Beispiel?
Na, jetzt ist mir das eingefallen, weil ich ja selbst sofort dazu neige, wenn es zu leicht geht, das Schreiben, dass ich mir sofort denke, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Jetzt bewege ich mich auf gesichertem Terrain. Wo ist der nächste steile Anstieg, damit irgendwas Interessantes passieren kann? Und wenn es aber schwer geht, dann ist man auch unzufrieden. Dann denkt man sich, warum geht es nicht mal leicht? Deshalb braucht man auch lang, um ein Buch zu schreiben. Es ist der Moment oder die Zeit, die man mit Schreiben verbringt, das sind vielleicht 20% der Arbeit. Das Überarbeiten, was im Film vielleicht der Schnitt ist, das ist die Hauptarbeit.
Interessanterweise hattest du als Schüler sogar schon eine Art Flow, wie du gerade erwähnt hast. Bist du Schullektüre in Österreich?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich treffe schon immer wieder auf Lehrer, die sagen, sie haben das Buch in der Schule behandelt. Oder
mir
wurden auch einmal sehr schöne Aufsätze zugesandt von einer Lehrerin, die den Anfang meines Romans lesen ließ, nur die ersten 3 Seiten. Und dann haben die Schüler das selbst sozusagen ein Ende dazu geschrieben. Das war sehr fantastisch, für mich sehr unterhaltsam.
Welcher Roman war das? Weißt du es noch?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe meistens wird mein zweiter Brenner-Roman Der Knochenmann in der Schule gelesen. Und ich habe einmal eine Lehrerin gefragt, warum lesen alle den Knochenmann? Und sie hat aus der Pistole geschossen geantwortet, weil da am wenigsten 6 Szenen drin sind.
Denn ich finde das natürlich aus Sicht des Autors einfach unglaublich interessant, was da denn immer alles rein interpretiert wird. Hast du schon die ein oder andere Interpretation von Schülerseite aus mitbekommen und hast dir gedacht, Leute, das ist alles, nur nicht das, was ich im Kopf hatte.
Naja, das kommt schon vor, aber das Lustigste, was ich erlebt habe, war, es gibt ja im Internet auch so Schüler-Selbsthilfegruppen, wo jemand zum Beispiel melden kann, ich muss bis morgen das Buch Der Knochenmann von Wolf Haas gelesen haben. Hat jemand eine Zusammenfassung davon? Also, dass sie sich die Arbeit sparen wollen. Und einmal habe ich so eine Seite gefunden und das habe ich auch bei meinen Lesungen vorgelesen. Das war ein großer Lacherfolg, weil da gab es 30, 40 Einträge, wo dann andere Schüler geschrieben haben, ja, ich auch, ich brauche auch dringend die Zusammenfassung von dem Buch Der Knochenmann. Und als letzter Eintrag stand dann, hey, ich habe eine Zusammenfassung. Das ist so ein Scheißbuch.
Ja, ich dachte, du hättest dich eingeloggt in dieses Forum.
Und ja, leider habe ich es zu spät gekriegt.
Oh, herrlich. Was steht auf deinem Schreibtisch, wenn du zu Hause mal schreibst? Was steht da, was dich quasi abhebt von anderen Autoren? Also was ist typisch Wolf Haas?
Ja, typisch, das kann ich sogar sehr klar beantworten. Das Typische von mir ist, dass ich keinen Schreibtisch habe. Ich habe mir zwar schon öfter einen Tisch gekauft, wo ich dachte, auf dem könnte ich schreiben, aber in Wahrheit liege ich im Normalfall am Sofa mit meinem Notebook und tippe herum und ich schaff's auch nicht, dass wie ein ordentlicher Mensch meinen Esstisch und meinen Arbeitstisch klar unterschiedlich zu behandeln. Das heißt, am Esstisch liegen ganz viele Zettel und am Arbeitstisch liegen ganz viele Kaffeetassen und das ist ununterscheidbar für mich.
Und wo wird gegessen?
Gegessen wird im Stehen.
Das Ganze aber mit einem schönen Blick. Worauf schaust du, wenn du am Esstisch sitzt? Über den Dächern von Wien?
Ich schaue auf einen Park raus in Wien, sehr schön. Aber beim Schreiben schaue ich da nicht raus, beim Schreiben bin ich in meiner Geschichte. Also mir ist das ganz egal, ob ich einen schönen Ausblick habe oder ob ich am Flughafen sitze. Es macht keinen Unterschied.
Ja. Wackelkontakt, das neue Buch. Wir finden da zwei Handlungsstränge, die miteinander verflochten sind, wie in einer dieser berühmten Escher-Zeichnungen. Wir haben einmal diesen Trauerredner Franz Escher, er hat auch diesen Namen, und er wartet auf einen Elektriker und liest einen Roman über einen Ex-Mafiosi, über Marco Steiner, der seinerseits einen Roman über den Trauerredner Franz Escher liest, der auf einen Elektriker wartet und ein Buch über den Ex-Mafiosi Marco Steiner liest. So, diese Handlung springt dann immer hin und her wie ein Wackelkontakt. Wie viel Angst hast du gehabt, dass der Leser durcheinander kommt und irgendwann genervt ist? Denn das war die Angst, die ich hatte. Ich habe gelesen und denke, okay, also ich wusste nichts über das Buch vorher, sondern ich habe einfach nur gelesen und dachte, okay, interessant. Ah, interessant. Und dann hatte ich Angst, dass ich irgendwann es nicht mehr verstehen würde und aussteigen würde. Es ist nicht passiert. Also, nur man hat kurz die Angst.
Ja, ich hatte Angst nicht, dass man mit der Zeit genervt ist, sondern dass man ganz am Anfang nicht reinkommt. Also, dass man sich nicht auskennt. Und da habe ich wirklich sehr viel Zeit aufgewandt, um das ein gutes Timing zu erwischen. Also, wie lang kann diese Buchpassage gehen? Wie lang darf ich meinen Leser im Ungewissen lassen, was hier gespielt wird? Und wann kommt er drauf, dass es dieses, ich komme ja aus einer Skigegend, also dass es diesen Slalom-Rhythmus sozusagen gibt. Mhm. Und sobald man diesen Rhythmus gefunden hat, das ist eigentlich nach 10 Seiten, entsteht dadurch eher ein Sog als ein Hindernis. Also ich glaube nicht, dass dann noch die Gefahr ist, dass man genervt ist. Im Gegenteil, es wird dann, man ist in dieser Bahn drinnen und es geht dahin, aber ganz am Anfang hoffe ich, dass meine Leser zumindest 10 Seiten durchhalten, bis sie sich auskennen.
Ich glaube schon. Und ich fand auch sehr interessant, was ich gefunden habe. Ich habe einen Rezensenten aus dem Jahre 2012 gefunden. Und da ging es um das Buch Verteidigung der Missionarsstellung. Und er vergleicht dieses Buch mit den Endlos-Treppenbildern von M.C. Escher. Ah. Von Weitem betrachtet wirke der Plot ganz einfach, folge man beim Lesen aber den Spuren des Romans, stoße man auf Fallen, endlose Zirkel und Spiegel. Interessant, ja, oder?
Na, das siehst du, wo ich meine Ideen her habe.
Ja, also ja, von der ganzen Zeit. Nein, aber wie interessant ist, dass er ein anderes Buch schon mal mit einer solchen Escher-Systematik verglichen hat. Ja, fand ich ganz, ganz kurios. Wir haben einen Trauerredner, der ist puzzleverrückt. Ich wollte dir eigentlich ein Puzzle mitbringen, dass du puzzelst währenddessen. Und ich habe aber auf die Schnelle keins mehr bekommen. Die Idee kam mir leider erst heute Morgen unter der Dusche.
Na, siehst du.
Lass den Haas puzzeln, während wir das machen. Wie sein Trauerredner. Ich hätte dir ein schwarzes Loch mitgebracht zum Puzzeln.
Ich glaube, das hätte die Tonmeisterin nicht sehr erfreut, wenn ich hier herumklappern würde. Mit
also auch Puzzle sind doch sehr leise. Ja, Puzzle sind doch sehr leise. Okay. Wann hast du dein letztes Puzzle gemacht?
Ich habe, glaube ich, noch nie eins gemacht. Ich finde das total öde, dieses Spiel. Aber es war für mich einfach eine Analogie für meine Arbeit. Als Autor sitzt man ja auch immer daheim und baut irgendwas zusammen, statt am Leben teilzunehmen. Und diese Figur macht das so ähnlich.
Also ich habe mich gefragt, ob tatsächlich es so oft passiert wie in deinem Roman, dass ein Puzzleteil fehlt. Du machst so ein Tausender-Puzzle und es fehlt dieses eine Teil. Hast du davon schon öfter gehört? Denn wenn irgendwo was nicht fehlen darf, bei dem Ikea-Tisch meinetwegen,
genau, das wollte
aber
ich
nicht
gerade
bei einem Puzzleteil.
Ich kenne das vor allem von Ikea, dass immer irgendwas fehlt. Und das ist einfach so eine schöne Tragik des Daseins, dass so ein total unwichtiger Teil, der fehlt, alles zum Einsturz bringen kann.
Aber meistens hat man es ja selber verlegt, ne? Meistens liegt es irgendwo in der Sofaritze. Es ist nicht die Firma schuld.
Ja, das stimmt. Ich habe erst gestern in einem literarischen Kalender die schöne Zeile von Jane Austen gelesen. Man soll nicht grundsätzlich immer davon ausgehen, dass der andere Schuld hat.
Ja. Aber wir neigen dazu, ne?
Ja, leider.
Also, weil es so viel einfacher ist.
Vor allem bei Verkehrsteilnehmern.
Fährst du Auto in Wien?
In Wien nicht, aber grundsätzlich bin ich nicht so verschroben, dass ich nicht Auto fahren kann, aber ich tue es nicht übertrieben gern.
Nein, aber in Wien fährt man ja eigentlich Fahrrad, ne?
Genau. Aber leider hat sich das Radfahren auch sehr verändert. Es gibt jetzt ja so viele von diesen Kampfradlern, die einen fast noch aggressiver behandeln als früher die Autofahrer, wenn man so ein bisschen langsam durch die Gegend gondelt. Ist man schneller Verkehrshindernis.
Dafür gibt es aber doch einen Haufen Fahrradspuren mittlerweile. Ich glaube auch in Wien, oder? Schon so einige, ne?
Was sind Fahrradspuren?
Na, also nur für Fahrräder. Also wirklich ein großer, breiter
Fahrradweg. Ja, ja, und so richtige Fahrradstraßen gibt es neuerdings auch, nach dem Vorbild von Berlin. Mhm. Das ist ziemlich super.
Ein paar Wörter sind mir aufgefallen im neuen Roman und da habe ich mich gefragt, okay, ist das Haas-Sprache oder ist es einfach nur Österreich? Österreich, ich fand es sehr schön, dass Bücher, die man so breit aufgefächert auf den Tisch legt, die schnabeln sich mit der Zeit immer stärker auf. Ist das österreichisch oder hasisch?
Nein, das ist, glaube ich, sogar ein Fachbegriff aus der Buchbinderwelt. Ich habe einmal so ein Bilderbuch mit einer Illustratorin gemacht und das war Querformat mit so einem Kartondeckel und sie hat großen Wert darauf gelegt, dass das alles passt von der Materialität her und hat mir erklärt, wenn der Karton falsch geschnitten ist gegen die Faser, dann schnabeln die Buchdeckel auf. Da habe ich das gelernt. Ich fand das genauso schön wie du. Ich habe wieder ein Wort gelernt, muss ich sofort einbauen.
Ja, und dieses Kinderbuch mit der Illustratorin war auch ein experimentelles Buch, ne?
Ja, das war mein einziger Experimentalroman, genau.
Das gilt wirklich als experimentell bei dir. Denn ihr hattet auch eine, wie hieß es noch, es war mit der Gans.
Ja, die Gans im Gegenteil.
Die Gans im Gegenteil. Was war das Konzept
dieser
bei dem
Fuchs
Buch?
Lief zu schnell, darum wuchs sein Fell in die falsche Richtung. Er blickte in den Teich unten auf der Lichtung und wurde bleich. Seinen Haaren war Schlimmes widerfahren. Das Konzept war, den verpönten Reim für mich zu rehabilitieren.
Oh, du hast Reim dich oder fress mich gespielt. Und ist es dir schwer gefallen?
Nein, das war natürlich sehr lustvoll, aber es endete mit einer schweren Demütigung für mich als Autor, weil meine damalige Illustratorin inzwischen eine berühmte Autorin namens Theresa Prehauer ist, sodass ich über mich sagen kann, ich bin der Autor, bei dem sogar die Illustratorin besser schreibt als er.
Du musst das anders sehen. Du hast sie berühmt gemacht. Du hast ihr zum Durchbruch verholfen.
Das wäre anmaßend.
Wer hat sich den Titel ausgedacht?
Der war ganz am Anfang.
Okay, guck mal.
Titel ist bei mir oft am Anfang. Zum Beispiel in meinem Krimi Komm süßer Tod hatte ich nur den Titel und daraus habe ich dann abgeleitet, es könnte um Diabetiker gehen und so weiter.
Es geht natürlich auch viel um Sprache, denn Sprache liegt dir ja besonders am Herzen. Du spielst gern mit der Sprache und wir haben diese eine Figur und ich will auch noch nicht zu viel verraten, denn man soll eigentlich kaum etwas verraten. Es gibt diese eine Figur, die lernt auf jeden Fall Deutsch und saugt diese Wörter geradezu in sich auf, wirklich vorbildlich aus den Wörterbüchern. Und sobald mal eine Situation für ein Wort eintritt, werden gleich die anderen Situationen mit angereiht. Ich hoffe, ich habe so beschrieben, dass du weißt, was ich meine. Nein.
Ich glaube, es kommt mir vage bekannt vor.
Okay, ich meine also, sein Wörterbuch war nach ein paar Tagen schmieriger als die Kette. Erstmal sehr schön formuliert vom Autor selber. Und dann heißt es aber weiter, ich schmiere die Kette. Ich demontiere die Schaltung. Ich entroste die Zahnräder. Wer rastet, der rostet. Ich raste. Ich raste aus. Nachdem er gerastet hatte, raste er los. Ich erneuere die Verkabelung. Also alles, was im Umfeld dieses Vokabulars auftaucht, das wird dann gleich mitgeübt. Ist dir das begegnet irgendwo mal?
Ja, ich bin überhaupt fasziniert vom Spracherwerb sozusagen. Ich würde mich wahnsinnig gern daran erinnern, wie das war, als man die Sprache gelernt hat. Weil ich einfach mir denkt, das muss so ein Wahnsinn sein, ja, wenn man das zwischen 1 und 3 oder wenn man die Sprache erwirbt, eben, was da im Kopf vorgeht. Und darum wollte ich gerne mal eine Person beschreiben, die eben das Land wechselt und in eine neue Sprache geworfen wird, sozusagen. Der ist ja unvorbereitet.
Ich stelle mir immer vor, dass genau das ist, was eine KI macht, wie eine KI lernt. Weil wir sind ja immer bass erstaunt, was eine KI innerhalb von einer Sekunde schreiben kann, zusammenfassen kann, korrigieren kann. Es ist unglaublich. Und ich denke immer, es ist genauso wie ein Kind, das eine Sprache lernt. Irgendwie geht es ja auch oben im Gehirn. Und vielleicht macht es die KI genauso.
Vielleicht, ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe, war Noam Chomsky, der wichtigste Sprachwissenschaftler, und er hat die bis dahin herrschende Meinung, man würde die Sprache erlernen. Damit hat er aufgeräumt und hat das war damals eigentlich ein Tabu, von etwas zu behaupten, es sei angeboren. Und er hat das sozusagen durchgesetzt und einen Paradigmenwechsel geschaffen, indem er bewiesen hat, der Spracherwerb ist angeboren. Und sein Argument war ganz einfach, es ist so schwierig, viel schwieriger als was ein Mathematiker kann, wenn er seinen Studienabschluss macht. Und wie soll das ein Einjähriger meistern, wenn es nicht angeboren ist?
Ja, das ist interessant. Es gibt noch eine kleine Passage, auch sehr schön diese Vokabelassoziation, als er ein Fahrrad hat, das geklaut wird. Es wird im Wald geklaut und eine Frau sagt, jetzt müssen Sie doch was machen, gehen Sie doch zur Polizei. Er sagt aber, nein, bitte keine Bullen, es war ein altes Fahrrad. Und dann kommt auch eine sehr schöne Passage. Magst du die uns mal lesen oder liest du nicht gerne?
Ja, zeig mal her. Also.
Die ist nur ab hier, vor Schreck über ihre Drohung.
Vor Schreck über ihre Drohung mit der Polizei produzierte er so viele Sätze wie noch nie. Der Wert war gering, ich habe es im defekten Zustand erworben. Es kostete nicht viel, es war ein Schnäppchen, doch die Reparatur kostete mich viel Zeit. Das Entrosten der Zahnräder war eine Drecksarbeit, das Einstellen der Gänge benötigte viel Fingerspitzengefühl, die Verkabelung für die Schaltung war eine langwierige Prozedur, die Bremsbeläge und Bremsbezüge mussten erneuert werden, zwei fehlende Speichen ersetzt durch neue, um das Durchhängen der Felge zu verhindern. Das war gerade meine erste Lesung aus meinem neuen Buch. Also, ich werde noch üben.
Das alles ist eine Begründung, warum sie bitte nicht die Polizei herbeirufen soll. Also das ganze Vokabular aus dem Fahrradreparaturbereich einfach mal so hintereinander runtergerattert. Auch quasi so als Übung. Und ich fühlte mich sehr, sehr erinnert an einen Freund von mir, der aus Syrien gekommen ist. Und der hat Deutsch gelernt, wirklich innerhalb kürzester Zeit, weil er jeden Tag 4, 5, 6 Stunden von morgens bis abends gelernt hat, aus dem Wörterbuch. Und das führte zu wunderbaren Situationen. Wir diskutieren irgendein Problem und dann sagt er, das ist des Pudels Kern. Weißt du, wenn ein Syrer, der seit 2 Jahren vielleicht in Deutschland ist, dann plötzlich kommt mit, aber eben auch so ganz ernsthaft, jetzt nicht als ironisches Zitat, sondern, das ist des Pudels Kern. Da hast du recht. Oder er schrieb mir dann, ich wünsche dir, das war kurz vor Weihnachten, ich wünsche dir erholsame, fulminante Feiertage. Ja, oder auch ganz schön, er zog dann aus seiner Wohnung und ich wunderte mich, warum da immer alles dunkel ist. Und dann schrieb er, ein Freund von mir wohnt dort, der geht ob des Jobs mit den Hühnern schlafen. Und das zu hören von einem Syrer, der das ganze Vokabular sich drauf geschafft hat, aber natürlich nicht die Kontexte hat. Und immer ein bisschen daneben liegt mit diesen Formulierungen. Aber auf der anderen Seite, wirklich habe ich ihn bewundert, weil er in Raketengeschwindigkeit diese Sprache sich angeeignet hat, nur eben sehr schriftlich und teilweise mit Goethe.
Das ist ja auch das Eigenartige bei Literaturübersetzungen. Das eine ist, dass es in eine Sprache übersetzt wird, aber das andere ist, in welchen Kontext es dann kommt. Ja. Einer meiner Krimis ist zum Beispiel ins Japanische übersetzt und dann war ich dort mal zu einer Lesung eingeladen auf einer Uni und ich wurde schon vorher informiert, dass die Studierenden nachher Fragen stellen werden und ich soll freundlich antworten, weil es anscheinend für japanische Menschen sehr schwer ist, in so einer Gruppensituation aufzustehen und sich hervorzutun. Und dann hat sich der Professor geopfert und hat mir die erste Frage mit hochrotem Kopf gestellt. Und ich wusste schon, dass man in Japan nicht einmal das Genre Kriminalliteratur kennt. Eigentlich gibt es ja überhaupt auch in den Buchhandlungen erst im 5. Stockwerk Bücher und vorher nur Mangas und so weiter. Also eine völlig andere Welt. Aber er war Professor für deutsche Literatur und kannte sich natürlich aus und hat gesagt, ja, Herr Haas, Sie sind ein berühmter Kriminalschriftsteller. Ich kenne noch einen. Vielleicht kennen Sie auch Agatha Christie. Und ich musste dann höflich antworten, ja, Agatha und ich. Ja. Die Speerspitze der Kriminalliteratur.
Wir treffen uns manchmal im Treptower Park, wo wir beide unsere Ruhe suchen. Das ist natürlich sehr schön. In Japan gibt es aber zumindest Romane, wir wissen von Haruki Murakami und so weiter, im Gegensatz zu zum Beispiel Syrien. Das fand ich interessant, als ich ihn kennengelernt habe. Die kennen so etwas nicht, die lesen auch nicht viel. Da gibt es kaum Schriftsteller, die Kriminalromane schreiben oder Liebesgeschichten. Das hat da so gar keine Tradition. Fand ich interessant.
Sehr interessant.
Ja. Aber es ist auch wirklich schön, wenn ein syrischer Freund, der vielleicht seit 2 Jahren dann Deutsch lernt, dann zu dir sagt, na, alles Roger bei dir. Und das ist bezaubernd irgendwie. Also, das sind so die Sätze, die ich noch so in Erinnerung habe.
Wobei wir selbst nicht auf Anhieb sagen könnten, wo das herkommt, oder? Diese Wendung?
Nee.
Kommt das aus dem Funkverkehr vielleicht?
Wäre jetzt meine erste Assoziation, aber Roger, over. Roger. Ja, wenn man vielleicht etwas positiv bestätigt, möglicherweise. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Kennt man das im Österreichischen auch? Roger?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ja. Im Gegensatz zu dem Wort Einzerschmäh. Ja, das fand ich auch so wunderbar. Der Einzerschmäh. Also beim Einzerschmäh handelt es sich um einen besonders cleveren Trick. Oder aber eben auch das Gegenteil, einen besonders einfachen Trick. Das ist richtig, der Einzerschmäh. Wo kommt es her?
Keine Ahnung, wo es herkommt, aber man sagt es eben, wenn jemand versucht, mit sozusagen die sehr einfache Abkürzung zu nehmen, um ein Problem zu lösen. Also, wie hast du das gemacht mit dem Einzerschmäh?
Ich finde das so schön mit dem Einzerschmäh.
Es ist so, als hätte man so ein Arsenal wie in der in der Werkstatt die Schraubenschlüssel, die so sortiert sind. Ja, so hat man so seine billigsten Tricks von 1 bis 99 durchnummeriert.
Also gibt's auch den 10er Schmäh?
Nein,
es gibt nur den 1er Schmäh.
Der ist so gut, der 1er Schmäh, man braucht keine weiteren.
Der löst ja alles. Du hast auch wieder sprachlich etwas entdeckt, das habe ich gemerkt an dem Wort Witwer, wo du auch geschrieben hast, beziehungsweise der Escher bemerkt. Es ist das einzige oder eines der wenigen Wörter, die von einer weiblichen Form kommen. Der Witwer entstand aus der Witwe. Ja. Das Ganze hat eine, jetzt wird es kompliziert, indogermanische Verbalwurzel und bedeutet, was bedeutet das nochmal?
Ich glaube, das ist jetzt, was man im Radio einen Ausschaltreflex nennt, die indogermanische Wurzel.
Das stimmt, da hast du völlig recht.
Der Mangel, die Leere, der Ehepartner ist gestorben, man bleibt allein zurück. Das ist, ich fand das einfach eine sehr schöne Art, das auf den Punkt zu bringen, die große Einsamkeit, wie man zurückbleibt, wenn der geliebte Mensch wegstirbt, der Mangel, die Leere. Nicht etwas, was vorhanden ist, sondern das Wegsein.
Und das Wort Witwe, Witwe, kommt dann aus diesem indogermanischen Teil. Jetzt wird es ja interessant und ich glaube, es ist ja der Escher oder ist es der Marco, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ist ja auch wirklich sehr fasziniert von dem Klang. Also er liebt ja diesen Klang und zwar Wit, so heißt dieses Wort, U-I-D-H oder wie wird es ausgesprochen?
Ja, genau so. Der Klang, der ist natürlich nicht nur für den Escher faszinierend, sondern auch für den Autor, weil ich immer eine gewisse Freude daran habe, nicht nur einen Plot zu erzählen, sondern auch diese weniger inhaltsreichen, aber doch bedeutsamen Ebenen der Sprache auszunutzen, um den Roman in eine gewisse Richtung zu bringen, wo ich ihn haben will.
Bist du gerne Sprachpolizei?
Also ich bin ja bekannt geworden mit den Brenner-Romanen, die vor Grammatikfehlern strotzen und wo die meisten Prädikate fehlen.
Okay, aber da ist das System natürlich.
Eigentlich habe ich eine größere Lust am Schwelgen in Fehlern. Andererseits habe ich dann aber bemerkt, gerade weil ich mit diesen, ich nenne das normalerweise Haut drauf Grammatik, mit diesem Stil so bekannt geworden bin, habe ich plötzlich bemerkt, dass es mich stört, wenn jemand, der das nicht absichtsvoll macht, also in einem Zeitungsartikel oder so, einen Grammatikverstoß begeht, da war ich plötzlich oberlehrerhaft und dachte mir, dass der das nicht korrekt konjugiert, das stört mich jetzt aber schon.
Da kann sich der Herr Haas aufpudeln, aufpudeln.
Da kann ich mich aufpudeln.
Auch ein Wort, das ich gelernt habe im Roman.
Das kannst du deinem Syrer noch beibringen, um den Pudelskern vorzuspinnen.
Also richtig, aber das ist normales Österreichisch, sich über etwas aufpudeln.
Ja, das ist häufig. Okay. Das sagt auch sehr viel über die Österreicher aus.
Ja, aber so süß ist
weil
das.
Weil wir uns so gern drüber aufpudeln, dass sich ein anderer aufpudelt.
Und ganz interessant fand ich auch, es gibt Kritik an dem Begriff Oh mein Gott.
Ja.
Angeblich haben wir den aus amerikanischen Fernsehserien.
Nicht, das hat angeblich, sondern das ist so, ja.
Woher weißt du das?
Ja, weil ich mich erinnere, dass es das früher nicht gegeben hat. Das
ist Oh mein Gott.
Oh mein Gott, dazu muss man jetzt leider mein Buch lesen. Das wird auf 5 Seiten abgehandelt.
Ja, man hat früher nur mein Gott gesagt.
Genau.
Mein Gott, mein Gott. Aber mein nicht Gott. Oh mein Gott.
Ja. Oh Gott gab es auch.
Ach, Oh Gott gab
es
auch.
Oh Gott ist was anderes als mein Gott.
Mhm.
Beides ist erlaubt. Oh mein Gott ist nach Sprachpolizei Haas nicht erlaubt.
Okay, und dann war ich aber wirklich etwas überrascht über eine Erklärung zu TOP Top 17. Eine Wohnung wird ganz oft im Österreichischen oder auch vor allem auch in Wien, wo wir sagen Appartement, APP.17, heißt es Top. Als ich nämlich in Wien mal gewohnt habe, wohnte ich in so einer Top. Und dann fragte ich eine Freundin aus Wien, was bedeutet dieses Top? Und sie hatte keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich es aber nachgeschaut und ich habe aber eine andere Erklärung gefunden, als du in deinem Buch jetzt schreibst.
Und zwar welche?
Die Erklärung ist, es kommt aus dem Griechischen. von Topos, der Ort.
Ehrlich?
Ja, und das ist die, meine ich, die offizielle Erklärung für sogenannte, wie es in Österreich heißt, Nutzungseinheitsnummern. Eine Nutzungseinheit, das ist so eine Wohnung. Und zwar erst seit den 90er Jahren ist das üblich. Und top für Topos der Ort.
Ja, das finde ich jetzt wunderbar, dass du unsere Alltagskultur so hoch einschätzt, dass
ich da, nur so
griechisches Vokabular für unsere Postadresse.
Das Lustige ist, ich habe es ja meiner Freundin erklärt und die hat sich schwarz geärgert. Also sie ist Österreicherin, aber sie ist Griechin. Und dass das auch noch einen griechischen Ursprung hat, das hat sie wahnsinnig gemacht. also, top aus Griechisch. Ja.
Aber schade, ich glaube, ich muss mein Buch noch umschreiben, weil das ist ja auch in literarischer Hinsicht ein Begriff, der Topos. Insofern müsste ich das fast noch einbauen.
Ja, und bei dir heißt es tatsächlich einfach nur Tür ohne Postadresse. Aber das stimmt ja nicht, die haben eine Postadresse, die Tops.
Naja, ich werde dem nachgehen. Ich glaube, ich schreibe ein... Ich mache eine Serie aus dem Buch, wo ich nur noch dem Top nachgehe.
Ja. Und zum Schluss vielleicht noch ein Verb. Und da habe ich mich gefragt, gibt es das auch im Deutschen? Er ruft ja irgendwo an und möchte was wissen. Und dann sagte sie, das kann ich nicht beauskunften. Ja. Was ist denn das für ein schönes Wort?
Ja, das ist Amtsdeutsch. Das habe ich tatsächlich einmal gehört. Also als ich irgendein Problem hatte, ein Paket nicht bekommen habe, dass ich habe bei der Post angerufen. Und die Dame, die abgehoben hat auf meine Frage geantwortet, das kann ich nicht beauskunften.
Aber du hattest es vorher auch noch nie gehört.
Nein, ich auch nie wieder. Ich glaube, das war ihr Privatbegriff.
Ich finde es großartig, weil das kann ich nicht beauskunften. Er ist ja Trauerredner, der Herr Escher. Inwiefern hast du dich auch ein bisschen mit diesem Berufsfeld beschäftigt? Denn es gibt ganz interessante Sätze, wie zum Beispiel, du darfst dich als Trauerredner nicht mit den Trauernden verbrüdern. Im Gegenteil, heißt es dort. Was hast du Interessantes entdeckt bei Trauerrednern, mit denen du dich wahrscheinlich beschäftigt hast?
Nein, ich habe mich keine Sekunde mit Trauerrednern beschäftigt. Ich kenne auch keinen persönlich. Und ich frage mich bis heute, warum ich von Anfang an wusste, dass dieser Mensch Trauerredner vom Beruf ist. Das war gar, also ich überarbeite ja alles tausendmal und vieles, was jetzt so wirkt, als wäre es von Anfang an drinnen gewesen, habe ich in letzter Sekunde reingeschrieben. Aber dass der Trauerredner war, das war von Anfang an so. Ich weiß nicht warum, aber es war für mich einfach stimmig. Ich nehme an, deshalb, weil mich das grundsätzlich sehr beschäftigt, wie sehr man Gefühle beim Romanschreiben, wie sehr man beanspruchen kann, das wirklich in Sprache zu fassen und ohne Klischees zu bemühen. Deshalb war der Trauerredner für mich auch günstig, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ein Trauerredner ist ja jemand, der mit Gefühlen zu tun hat, die er selbst nicht hat. Und natürlich hat das auch was mit dem Beruf des Autors zu tun. Ja, man evoziert Gefühle, aber eigentlich aus einer distanzierten Haltung heraus.
Es klang aber so logisch, auch als es dann hieß, je mehr Fakten du als Trauerredner bringst über den Verstorbenen, umso weniger fühlen sich die Hinterbliebenen getröstet.
Das ist eins zu eins meine Erfahrung beim Schreiben. Ich werde oft gefragt, ob ich Dinge aus der Realität einbaue, also dass ich was höre in der Straßenbahn, einen guten Ausdruck, und das baue ich dann ein. Und eigentlich tue ich das höchst selten, höchstens bei dem Wort beauskunften. Aber meistens ist es so, dass reale Dinge in einem Roman erfunden klingen. Und erfundene Dinge klingen wahnsinnig realistisch. Das ist sehr eigenartig. Das reale Versatzstück, das lässt sich nicht so gut in den Teig einkneten, sozusagen. Es bleibt immer ein Fremdkörper. Und so bin ich eben auf diese Behauptung gekommen, dass der Trauerredner dasselbe Problem hat. Ja, dass er eigentlich eine Trauererzählung unabhängig von dem realen Fall verwenden muss, um diesen Effekt zu erzeugen, dass man sich verstanden fühlt beim Zuhören.
Ihr Wiener seid ja generell sehr morbid. Welcher Satz den du selbst geschaffen hast, soll mal auf deinem Grabstein stehen.
Ja, das habe ich in meinem vorletzten Buch schon festgelegt, testamentarisch. Dieses Buch heißt Eigentum und handelt von meiner Mutter. Das ist ein autobiografischer Roman. Und da kommt so eine Stelle vor, dass ich, damit sie mich nicht zu viel behütet hat, immer wenn ich krank war oder so, gesagt habe, ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Also um irgendwie meine Autonomie zu bewahren. Und da steht dann, dass ich das hiermit auch als meine Grabinschrift festlege.
Okay. Ansonsten, welcher Werbetext würde auch noch gut auf einen Grabstein passen, den du mal kreiert hast? Denn das war auch ein Job, den du auch gemacht hast, auch für den Hörfunk, fürs Radio hast du ja auch gearbeitet und hast getextet.
Keine Ahnung, ich habe einmal in einer Werbeagentur hatte ich, das weiß ich jetzt nicht, ob das zu österreichisch ist. Früher gab es ja die papierenen Telefonbücher, bevor das Handy erfunden war. Und in Österreich war es so, es gab ein weißes Telefonbuch für die privaten Nummern und ein gelbes für die Firmen. War das in Deutschland auch so?
Ja, das ist richtig. So bei uns sind es die gelben Seiten.
Ja, bei uns auch.
Gelb, genau. Und das andere war aber auch, glaube ich, gelb.
Und ich hatte einmal den Job, also wir haben präsentiert, wie das in der Werbewelt heißt. Also man versucht, einen Kunden zu gewinnen, indem man fiktiv eine Werbekampagne sich ausdenkt und denen präsentiert. Und da musste ich einen Slogan für diese gelben Seiten mir ausdenken. Und da wir die Idee hatten, wer die gelben Seiten verwendet, der spart sich viel Zeit, indem er nicht rumrennt und irgendwas sucht, sondern gleich zu Hause nachschaut, habe ich den Slogan gedichtet, Zeit ist gelb. Und leider haben wir aber nicht gewonnen. Also dieser Slogan ist nie verwendet worden. Aber ich finde, das wäre auch ganz so schöner
Grabspruch. Der ist gut. Also, aber der ist wirklich gut.
Ja,
aber dann merkt man schon, wie Wolf Haas mit Sprache umgeht, wie er tickt, was alles so Schräges dann daherkommt.
Jetzt ist mein Buch gelb. Da habe ich das wahrscheinlich 30 Jahre später verarbeitet.
Genau. Es macht mich also ein bisschen Wahnsinn, auf das Cover zu gucken. Ne?
Ja.
Weil die Schrift Wackelkontakt so verwackelt ist, dass ich es fast schon anstrengend finde, darauf zu gucken.
Der Cover-Designer hat wahnsinnig viel auch Zeit aufgewendet. Er hatte den Ehrgeiz, das nicht am Computer zu machen, sondern er hat es wirklich mit dem Fotoapparat verwackelt. Und bis er das richtig hingekriegt hat, dass es ideal verwackelt war, hat er, glaube ich, eine Woche gebraucht.
Also, dass es nicht zu verwackelt ist, dass man sich eben lesen kann, aber verwackelt genug, dass es einen Effekt hat. Ach, das ist ja sehr lustig. Ja. Was hast du sonst für Werbesprüche noch damals gehabt? Also ich weiß, für Ö1 hast du einen Spruch gehabt, den habe ich gelesen. Ö1 gehört. Und ich musste daran denken, dass der SWR auch mal den Werbespruch hatte, gehört.
Ja, die haben das entweder geklaut oder gekauft. Das weiß ich nicht. Ich war ja Angestellter.
Gekauft wahrscheinlich. Aber eventuell haben zwei die gleiche Idee. Ja. War euer geschützt? Und wenn ja, auch für Deutschland?
Keine Ahnung.
Okay,
das war Sache meines Chefs von vor vielen Jahren.
Ja, ja.
Aber ich habe da auch schon viele Spekulationen drüber gehört.
Ist euch schon zu Ohren gekommen in Österreich, dass da der gleiche Werbespruch.
Oder irgendwann war ich auch schon beim SWR und bin auch darauf angesprochen worden.
Stand übrigens auf einem gelben Plakat.
Aha.
Das ist wie so ein Ortsschild.
Ja,
da stand dieser Spruch.
Ja. Man muss auch sagen, das ist wirklich, so gut es ist, auch naheliegend. Also es kann wirklich sein, dass es mehreren Leuten eingefallen ist. Mir zum Beispiel auch bei Buchtiteln ist es oft so, wenn ich merke, der ganz naheliegende Titel, wenn man dann googelt, dann merkt man, den gibt es schon 10-mal. Also bei diesem Buch hatte ich mal kurz zum Beispiel überlegt, es hätte auch gepasst, der Titel Kurzschluss. Ja, weil es ja so eine Kreisstruktur hat, dann habe ich festgestellt, es gibt schon 27 Tatortfolgen mit dem Titel Kurzschluss und 1000 Bücher, weil das ist irgendwie so naheliegend als Titel.
Ja, Kurzschluss ist eine mittlerweile Reihe aus der ARD, die zu Silvester immer kommt.
Na,
Matthias
bitte.
Brandt und Anke Engelke haben immer so Begegnungen in einem Fahrstuhl, halbe Stunde. So, das sind so halbstündige Filme und die heißen Kurzschluss.
Interessant.
Okay, also von daher Wackelkontakt passte. Gut, bei deinen anderen Titeln liefst du aber nicht Gefahr, dass es die schon mal gibt. Also ob das nun hier ist, die Verteidigung der Missionarsstellung.
Na, den gab es sicher noch nicht.
Das Wetter vor 15 Jahren, das sind schon alles sehr eigene Titel.
Komm, süßer Tod wurde schon mal vor meiner Zeit von einem gewissen Bach verwendet. Aber
ja, aber Copyright war ausgelaufen.
Ist ausgelaufen, genau.
Von daher überhaupt gar kein Problem. Wie oft bist du auf dem Wiener Zentralfriedhof?
Ich glaube, einmal war ich dort.
Echt nur einmal? Ja. Aber der soll doch so schön sein, auch allein als Naturoase. Und als Inspiration für
Geschichten. Ich bin ja kein Wiener. Ich bin erst mit 30 Jahren nach Wien gezogen. Eigentlich stamme ich aus den Bergen. Und für die Alpenösterreicher ist Wien genauso exotisch wie für jemanden, der in Berlin oder Hamburg lebt. Also ich bin wahnsinnig gern in Wien, aber ich habe immer doch das starke Gefühl, dass ich von außen diese Stadt beobachte. Und ich liebe auch das Wienerische, aber es ist nicht mein Dialekt. Also es gibt wahnsinnig schöne Idiome im Wienerischen, wie statt hau ab, sagen die Wiener, hau dich über die Häuser.
Sehr schön.
Und statt er hat sich umgebracht, sagen sie, er hat sich heimgedreht, also er hat sich heimdraht.
Ich liebe das.
Und wenn ein mächtiger Mensch fällt, also so wie jetzt der René Benko, der im Untersuchungshaft ist, dann sagen die Wiener lakonisch, ja, ja, es sind schon Hausherren gestorben.
Es wird viel gestorben, auf jeden Fall, im Wienerischen. Welchen Kritiker hättest du gerne schon mal auf dem Friedhof gesehen? Ja, euch Wiener kann man das fragen. Also da ist der Umgang ganz natürlich mit Mord und Totschlag und dem Sterben. Den Kritiker können ja einen schon mal wahnsinnig machen, ne?
Ich muss sagen, ich bin da wirklich auf die Butterseite gefallen, weil meine ersten 7 Bücher waren Krimis, die nur als Taschenbücher erschienen sind. Und die haben sich eigentlich eine Leserschaft erworben, ohne dass wirklich Rezensionen dazu erschienen sind. Also das war ein bisschen unterm Radarschirm der Herren Literaturkritik. Und dadurch konnte ich mir schon so eine dicke Haut wachsen lassen. Und als es dann soweit war mit den Kritikern, war es mir auch schon relativ egal. Also es sind auch die guten Kritiken gefährlich. Also ich versuche überhaupt so wenig wie möglich mitzukriegen, weil von guten Kritiken macht man sich dann auch irgendwie abhängig. Das ist auch nicht gesund eigentlich fürs Schreiben. Am besten ist, wenn man beim Schreiben überhaupt vergisst, dass man ein Autor ist.
Ich dachte auch gar nicht so sehr an Kritiken, ob sie es gut oder schlecht fanden. Was mich wirklich wahnsinnig macht, und deshalb lese ich auch eigentlich selten Kritiken, dass quasi manchmal der halbe Roman verraten wird.
Ja, das ist auch das Schlimmste. Ja.
Und ich stelle mir mal vor, wie das jetzt als Autor sein muss, der das entdeckt. Denn ich habe schon ganze Plots verraten bekommen, wenn es in der Mitte des Romans den Twist gab, wo du sagst, krass, wurde schon in der Kritik verraten. Und das kann ja nicht sein eigentlich.
Ja, das heißt dann so, und am Schluss gibt es noch eine interessante Plotwendung, und zwar, und dann wird sie verraten.
Genau.
Ja, das ist schon fies.
Am Ende wird der Leser mit einem Happy End zurückgelassen. Ja, hast du mit irgendjemandem mal geredet und hast gesagt, ja, so, Leute, muss das sein?
Na, einmal habe ich mich bei einem beschwert darüber, dass er die ganze Krimi-Handlung nacherzählt hat, und der hat dann gesagt, naja, aber der andere aus der anderen Zeitung hat das doch auch schon gemacht. Also es gibt immer einen Grund. Ich persönlich mache das auch so, dass ich so wenig wie möglich vorher über ein Buch lese, wenn ich es lesen will. Das ist die einzige Rettung vor diesen Spoilern.
Ja, aber generell lebt es sich ja für dich als Bestsellerautor einfach ja wirklich gut. Es kann ja eigentlich nichts passieren, oder?
Naja, das ist ja für mich eine schlechte Nachricht, denn ich bin ja bekannt geworden dafür, dass alle meine Krimis mit dem Satz, jetzt ist schon wieder was passiert, angefangen haben. Also wenn was passiert, ist immer lustiger, als wenn nichts passiert.
Auch ein Satz, der beim Brenners auftaucht, ist ja mal, aber interessant.
Ja.
Wo kommt das her?
Das ist eigentlich aber mehr so ein Rhythmus-Ding für mich. Also wenn ich im Schreiben finde, es braucht jetzt eine Zäsur oder so eine ich weiß nicht, wie man das in der Musik nennen würde, so eine abrupte Generalpause oder was, dann haue ich diesen Satz aber interessant rein. Und danach überlege ich erst, was könnte jetzt interessant sein. Also es ist nicht unbedingt so, dass ich beim Schreiben schon weiß, dass jetzt was Interessantes kommt, sondern ich mache mal diese positive Prognose, jetzt kommt was Interessantes und dann bemühe ich mich, noch was folgen zu lassen.
Und ich glaube, das ist doch auch ein Satz vom Escher, der puzzelt mit seiner Bekannten da, mit der anderen Trauerrednerin, und die erzählt irgendwas. Sie sagt, glaube ich, interessant, und er sagt dann, ich finde es interessant, dass du sowas interessant findest. Erinnerst du dich an die Passage? Oder habe ich mir die ausgedacht gerade?
Nein, das stimmt, glaube ich.
Oder interessant. Er fand interessant, dass sie so etwas, Uninteressantes interessant war. Ja, genau, ich krieg's leider auch nicht mehr so richtig zusammen. Ja, aber interessant. Aber interessant. Oh, auch ganz schön, Escher, der Trauerredner, hat ja auch mal ein Buch herausgebracht. Von diesem Buch haben sich ganze 374 Exemplare verkauft. Hast du, bevor du als Wolf Haas geschrieben hast, Bücher unter einem anderen Namen geschrieben?
Das nicht, aber von meinen ersten Romanen haben sich auch ungefähr so viele Exemplare verkauft. Es dauert eine Zeit, bis man bekannt wird als Autor. Also man muss da schon eine Durststrecke überwinden.
Ja, denn ich fand es interessant, Romy Hausmann, auch Thriller-Autorin, die Liebes Kind geschrieben hat, die hat unter einem Pseudonym, ich habe gerade vergessen, welches es ist, geschrieben und hat davon, glaube ich, ungefähr 112 Exemplare verkauft. Und sie bekommt auch heute noch alle halbe Jahr, obwohl das ein relativ guter Titel war, den ich nicht mehr zusammenbekomme gerade. Eigentlich war der richtig cool, aber es hat kein Mensch gekauft. Und es steht wirklich, bis heute, 15 Jahre später, weiß man noch, es sind genau 112 Exemplare von diesem Buch verkauft worden, was ja nichts ist.
Stephen King hat ja auch lange Jahre noch unter dem Pseudonym Bachmann genauso gute Bücher geschrieben, die sich viel schlechter verkauft haben.
Also, Bachmann. Ja. Wenn du schreibst, und du wirst ja auch jetzt demnächst dich wieder ranmachen, vielleicht schreibst du jetzt auch gerade schon, wem gibst du das Geschriebene als erstes zum Lesen?
Na, ich schicke es einfach an den Verlag. Also ich gebe das niemandem privat. Ich erzähle auch nie was über Bücher, an denen ich schreibe, weil ich zu viel Angst habe vor Stirnrunzeln und erblassenden Freunden, die sich denken, du bist am Holzweg. Also ich muss da schon, ich habe schon mehr das Gefühl, Augen zu und durch, da ich ja manchmal oder fast immer irgendwelche fragwürdigen Ideen verfolge, die einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit haben, dass es nichts wird. Und erst wenn es fertig ist, kann man sagen, ist doch nochmal gut ausgegangen sozusagen. Und wenn man das zu früh mit wem bespricht, dann verliert man den Mut.
Ich glaube, ich würde ähnlich schreiben, wenn ich schreiben würde, weil man ja doch schnell sich aus der Bahn werfen lässt, dann durch irgendwelche Kommentare von vielleicht Menschen, die das ganze Große gar nicht überblicken.
Ja, und vor allem, man überblickt selbst auch noch nicht. Man ist ja mehr so mit einem naiven Gottvertrauen unterwegs und das ist sollte man lieber nicht der frischen Luft aussetzen.
Ja. Wolf Haas, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für die Begegnung hier und gute Heimreise.
Vielen Dank.
Nach Wien.
Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Also förmlich auf Wiedersehen.
Aber auch eine schöne Vorstellung.
Sagt der Österreicher nicht immer Baba?
Baba.
Oder sagt es nur der Wiener? Und du bist ja kein Wiener. Baba.
Es gibt ein schönes Lied von Wolfgang Ambros, das hat die Textzeile Baba und fall nicht, also fall nicht hin. Ja. Und das ist auch so, das hat so eine schöne Fiesheit in sich, ja, dass man wem zum Abschied empfiehlt, er soll gut aufpassen, dass er nicht auf die Nase fällt.
Und ganz zum Schluss noch, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Das war heute, als ich über die Brücke, über die Spree gegangen bin und ich schlafe normalerweise etwas länger, musste aber heute wegen dieses Gesprächs früh aufstehen und habe festgestellt, wie schön das Morgenrot ist. Und das hat so gespiegelt auf der Spree. Kann ich jedem empfehlen, um 7 Uhr früh über die Spree zu gehen.
Normalerweise schreibst du doch aber so früh, hast du gesagt.
Na, nur sobald ich aufgewacht bin, da war nicht dabei, wann das ist.
Was ist der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast?
Ja, das kann ich dir auch sagen. Billy Preston, Nothing from Nothing is Nothing. Oh. Eine schöne Zeile.
Könnte auch ein Satz sein, der eigentlich irgendwann mal zitiert wird.
Ja.
Deine nächste Hauptfigur.
Habe ich mir auch gedacht.
Ja. Und was hast du für einen Klingelton?
Den Standard-Klingelton.
Den Standard, okay.
Bei mir ruft nie wer an, weil ich sowieso immer mein Handy auf stumm geschaltet habe.
Denn ein Klingelton spielt auch eine kurze kleine Rolle in Wackelkontakt. Und zwar ein sehr lustiger Klingelton. Von wem ist dieser Song? Da erscheint ein Song und der heißt Ruf mich nicht an oder sowas.
Das stimmt, das ist lustig, dass ich gerade Wolfgang Ambros zitiert habe, denn es gibt zwei so Titanen der Wiener Liedermacher, die besonders berühmt waren in der Zeit, als ich in die Schule ging. Der eine hieß Wolfgang Ambros und der andere ist Georg Danzer und von dem ist dieses Lied Ruf mich nicht an. Das ist wirklich ein sehr schönes Liebeslied, wo er seiner Verflossenen eben ausrichtet, sie soll ihn nicht anrufen, denn sie weiß doch genau, wo er wohnt.
Und das ist ein wunderbarer Klingelton.
Ja.
Ruf mich nicht an. Der eine oder andere wird ihn vielleicht direkt mal downloaden. Danke für heute.
Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Das war Wolf Haas, hat wieder Spaß gemacht. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
Ich bin Sebastian Friedrich.
Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
Ein Becher Tee dazu.
Und wir im Gespräch. Nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit PhilosophInnen.
Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
Zum Beispiel, was macht uns sicher?
Was schafft einen Sinn?
Kann Sprache gerecht sein?
Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bis bald bei Tee mit Warum.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.